Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Inforadio-Podcasts Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Spanemann.
Wir sprechen heute über die wirtschaftlichen Auswirkungen der verlängerten Maßnahmen und als zweiten Schwerpunkt über die sozialen Folgen des derzeitigen Lockdowns und wollen dann auch noch auf die aktuellen Hilfen schauen. Herr Fratscher, alle Branchen wollen eine Aussicht, dass es irgendwann wieder losgeht und wünschen sich natürlich auch eine Perspektive, die Gastronomie oder die Kinos zum Beispiel. Wie soll das laufen?
Naja, im Augenblick hat keiner wirklich einen Plan, wie der Neustart gelingen soll. Und viele der betroffenen Branchen, die Sie auch angesprochen haben, Gastronomie, Kinos, ja, Events, auch Einzelhandel, die schauen so ein bisschen auf das, was im letzten Sommer passiert ist, also im Mai, Juni, als dort dann wieder der Neustart war. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so geschehen wird, denn im letzten Mai, Juni waren wir in einer komplett anderen Lage. Die Inzidenzen waren zum Teil unter 10, als man dann wieder den Neustart gewagt hat. Also ich erwarte, dass man dieses Mal früher starten wird, nicht erst bei einer Inzidenz unter 10, weil viele jetzt einfach loslegen müssen und die Geduld verlieren. Aber man wird dann mit sehr viel strikteren Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, anderen Beschränkungen agieren. Also sprich, ich glaube, der Neustart, den wir in diesen Branchen sehen werden, wird nicht so problemlos und schnell gehen, wie das im letzten Sommer der Fall war. Letzter Punkt noch dazu, wird ja auch jetzt viel diskutiert, will man unterscheiden zwischen Menschen, die eine Impfung bereits hatten oder nicht. Und dann kommen wir in eine ganz, ganz schwierige Diskussion, was viel, viel Konfliktpotenzial enthält.
Ja, wäre ja in dem Fall dann auch tatsächlich eine Ungleichbehandlung. Genau das waren ja auch die Ergebnisse beispielsweise des Ethikrats. Sie haben gerade gesagt, das Ganze wird nicht so problemlos wie beim ersten Lockdown anlaufen. Woran denken Sie konkret? Wo wird es Anlaufschwierigkeiten geben?
Na, erstmal ist die Unsicherheit enorm. Denn wir werden wahrscheinlich so, wie es jetzt erscheint, das, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in der Konferenz mit der Bundeskanzlerin beschließen könnten, dass man eben deutlich früher als einer Inzidenz von weniger als 10 startet, dass man eine Art Stufenplan haben könnte, aber dass man dann auch schnell wieder Restriktionen auferlegt. Das war ja im letzten Sommer überhaupt nicht die Rede. Damals war die Idee, jetzt haben wir das endlich besiegt, dieses Virus. Und jetzt haben wir eine Situation, bei der über Mutationen gesprochen wird. Also extrem große Unsicherheit, ob diese Lockerung denn dann überhaupt Bestand haben wird, mehr als 3-4 Wochen, oder ob man dann doch wieder Restriktionen auferlegen muss. Und das, glaube ich, schafft unglaublich viel Unsicherheit, auch viel Angst. Und diese Unsicherheit wird diesmal viel, viel größer sein, als das im letzten Sommer der Fall war.
Wäre es denn nicht eine Möglichkeit, für einige Wochen zu öffnen und dann aber wieder zu schließen? Das hatten Sie ja angesprochen, dass da möglicherweise wieder Restriktionen drohen. Oder ist das umso fataler für die Wirtschaft?
Für die Wirtschaft wäre das umso fataler, denn ein Unternehmen braucht ja irgendwo Planbarkeit. Wenn Sie jetzt ganz konkret ein Restaurant sind und sagen, ich darf jetzt wieder öffnen, dann müssen Sie ja erstmal wieder Ihre Beschäftigten zurückkriegen aus Kurzarbeit und sagen, bitte kommt wieder. Sie müssen alle möglichen Dinge wieder einkaufen und dann zu denken, ach, in 4 Wochen könnte es wieder vorbei sein. Da würden dann wahrscheinlich viele Restaurants oder viele Geschäfte auch sagen, das lohnt sich ja nicht wirklich. Da kommen dann weniger, weil die Angst haben. Also diese Unsicherheit ist enorm. Aber ich befürchte, der Politik wird keine andere Wahl bleiben. Und es gibt ja genug Leute, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, nein, wir müssen länger durchhalten, diesen Lockdown. Also die Zero-Covid oder auch die No-Covid-Befürworter, die sagen, wir müssen unter Inzidenz Richtung Null gehen. Nur dann können wir wirklich diese Planbarkeit, diese Perspektive, den Restaurants, den Geschäften, den Menschen, den Unternehmen wieder eröffnen, dass es eben nicht nur temporär ist. Mein Punkt ist, das ist nicht realistisch. Viele Unternehmen sind am Rande ihrer Existenz. Viele junge Familien sagen, wir können nicht mehr, wir können nicht noch weiter mit Kita- und Schulschließung und den ganzen Restriktionen. Und mein Punkt ist, jede Strategie, über die sich jetzt die Politik einigt, wird nur insofern erfolgreich sein, wie sie Akzeptanz der Bevölkerung findet. Sie können die beste Strategie haben, die No-Covid-Strategie mit grünen Zonen und regionalen Unterschieden, das klingt super überzeugend, aber das wird nicht funktionieren, wenn die Menschen sagen, nein, wir wollen nicht nochmal 2 Monate durchhalten, wir können nicht mehr. Und dann haben sie verloren. Wenn die Menschen die Maßnahmen nicht mehr akzeptieren, dann scheitert die beste Strategie. Und deshalb, glaube ich, geht kein Weg dran vorbei, dass man den Menschen wieder Perspektiven gibt, dass man recht bald wieder anfängt zu lockern, auch mit Vorsicht, aber zumindest den Menschen wieder eine Perspektive gibt. Nur so kann diese zweite Welle erfolgreich gestoppt werden.
Zwar ist es momentan noch so, dass die Mehrheit die derzeitigen Corona-Maßnahmen befürwortet, aber man sieht auch hier, dass inzwischen die Akzeptanz abnimmt. Also es scheint ja doch die Uhr zu ticken. Jetzt haben Sie gesagt, es müsste recht bald wieder geöffnet werden. Ich denke jetzt auch gerade daran, zum Beispiel, wenn wir nochmal bei dem Anfangsbeispiel Kinos bleiben. Die hatten ja relativ schnell Hygienepläne entwickelt und das war auch das, was Sie angesprochen hatten. Es kann wieder losgelegt werden, dann aber mit teilweise auch neuen Beschränkungen. Die Kinos hoffen jetzt beispielsweise auf eine Öffnung ab Ostern. Vielleicht können wir das mal ein wenig beziffern. Wann können solche Unternehmen wieder loslegen? Was sind da Ihre Vorschläge?
Ich halte es für sehr schwierig, über konkrete Zeitpunkte zu reden. Aber ich glaube, zuallererst muss man über Prioritäten sprechen. Und ich bin ein begeisterter Kinogänger. Also ich gehe unglaublich gerne. Mir fehlt das wahnsinnig, dass ich das nicht kann. Aber wenn ich überlege, was ist wichtiger, Kita- und Schulöffnungen, dass Kinder wieder auch diese sozialen Kontakte haben mit ihren Freundinnen und Freunden, dass die Eltern mal wieder durchatmen können, dann ist, glaube ich, relativ klar, wo die Prioritäten unserer Gesellschaft liegen müssen. Und ich habe eben diesen Begriff Stufenplan, der jetzt in der Politik ja weit diskutiert wird, Stufen, also was ist die erste Stufe, was ist die erste Priorität, was kommt zuerst und was kommt zuletzt. Und ich befürchte, die Kinos werden dort sehr weit am Ende dieser Hierarchie stehen. Nur ich glaube, da über diese Prioritäten müssen wir als Gesellschaft streiten. Und klar ist auch, sie werden zum 1. März oder wann auch immer jetzt die ersten Lockerungen eintreten können, nicht alles wieder öffnen und sagen, wir machen das jetzt so wie im Juli 2020, wo es kaum mehr Restriktionen gab und man verlässt sich auf Hygienekonzepte. Und dann ist die Frustration der Menschen noch größer, wenn dann solche Erwartungen enttäuscht werden. Denn wenn man öffnet, dann erwarten die Menschen auch, es kann offen bleiben. Aber wenn man ihnen sagt, jetzt in 4 Wochen eventuell müsst ihr wieder zumachen, dann, glaube ich, geht so eine Strategie nach hinten los. Dann verliert man eben noch mehr Vertrauen und die Akzeptanz der Bevölkerung und dann verliert man letztlich die Kontrolle oder die Politik verliert die Kontrolle komplett über dieses Virus und die Bekämpfung des Virus und das, glaube ich, wäre die allerschlechteste aller Lösungen.
Nun wird auch von vielen Seiten befürchtet, dass gerade die verschärften Maßnahmen rund um das Coronavirus auch einen großen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland für dieses Jahr haben kann. Jetzt rechnet die Bundesregierung für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 3%. Wie sieht denn Ihre Prognose für dieses Jahr fürs Wirtschaftswachstum aus?
Die Antwort kann Ihnen niemand wirklich seriös beantworten. Und die 3% der Bundesregierung, wir hatten im Dezember bei uns am DIW Berlin eine ganz ähnliche Prognose oder genau gesagt eine Szenariorechnung gemacht. Und alle Prognosen im Augenblick sind letztlich nichts mehr als ganz einfache Szenarienrechnung, also Wenn-Dann-Analysen. Und der Prognose der Bundesregierung liegt nun mal die Annahme zugrunde, dass die zweite Welle sehr schnell gestoppt werden kann, dass es keine dritte Welle geben wird, dass der Impfstoff im Sommer komplett ausgerollt sein wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, zwischen +5 und -5% ist in diesem Jahr alles drin. Ja, natürlich kann es sein, dass es doch die Wiederöffnung schnell gelingt und die Impfungen gut laufen, dass die Wirtschaft sich schnell wieder erholt. Aber genauso gut kann es sein, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr auch nochmal schrumpft. Also ich glaube, das kann im Augenblick keiner seriös sagen. Ich befürchte nur, viele dieser Prognosen sind zu optimistisch. Das ist so ein bisschen wie im Sommer 2020, als viele Leute sagten, einen zweiten Lockdown, den können wir uns nicht leisten. Und der zweite Lockdown ist gekommen, ist jetzt länger anhaltend und härter als noch der erste. Und wir sollten nicht sagen, das machen wir nicht oder so, das kann nicht passieren, sondern wir sollten offen sein und die Politik muss letztlich sich auch auf ein solches Szenario einrichten.
Sie haben gerade gesagt, von minus 5 bis plus 5 ist alles drin. Es hängt ja auch tatsächlich von vielen unsicheren Faktoren ab, die Sie gerade angesprochen hatten. Also beispielsweise, wie schnell Impfungen jetzt durchgesetzt werden können. Jetzt zeigen gerade veröffentlichte Industriezahlen aber auch, dass die deutsche Wirtschaft den zweiten Lockdown zumindest zum Teil ganz gut wegsteckt, so meine Einschätzung. Wie sehen Sie das?
Die Industrie steckt diesen zweiten Lockdown bisher relativ gut weg. Das muss man auch immer unterscheiden, nicht alle, aber sehr viele. Das hat zwei wichtige Gründe. Einmal, dass viele Unternehmen gar nicht so einen Lockdown gemacht haben, wie das im letzten Frühjahr der Fall war. Also als bei VW beispielsweise die Bänder stillstanden für eine Zeit. Es gibt auch nicht die Restriktion, dass die Leute jetzt nicht zur Arbeit kommen können. Klar, es ist alles Empfehlung, machen Sie bitte Homeoffice, aber die, die zur Arbeit gehen wollen und vielleicht auch müssen, die machen das. Das ist der erste große Unterschied. Der zweite ist die Weltwirtschaft. Und im zweiten Quartal letzten Jahres sind uns nicht nur die Exporte nach Europa weggebrochen, sondern in die komplette Welt und vor allem auch nach Asien. Und das ist jetzt anders. China und der gesamte asiatische Raum, die wachsen wieder kräftig. Und das ist letztlich die Stütze für die deutsche Wirtschaft. 40% unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Die Exporte nach Asien laufen gut, die wachsen. Also da ist eine Zunahme. Und das stabilisiert im Augenblick die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Denn wir haben ja eben drüber gesprochen, viele Dienstleistungsbereiche, Kinos, Events, Restaurants und so weiter, da sind Einbußen von 30, 40, 50% oder bei manchen eben kompletten Einbruch vorhanden. Also das ist richtig, die Industrie ist im Augenblick relativ stabil.
Vielleicht schauen wir jetzt im zweiten Teil dieser Podcast-Folge auf die sozialen Folgen und auch nochmal ganz explizit auf die einzelnen derzeitigen Hilfen und schauen dazu speziell in die jeweiligen Dienstleistungsbereiche, zum Beispiel das Hotel- und Gaststättengewerbe. Da sagt DEHOGA, also der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, dass 75% der Unternehmen um ihre Existenz bangen. Die Absenkung der Mehrwertsteuer soll für diese Branche deshalb verlängert werden. Wie ist da Ihre Einschätzung? Reichen da die aktuellen Hilfen aus? Sind die Klagen von Seiten der betroffenen Unternehmen berechtigt?
Die Klagen der Unternehmen sind natürlich berechtigt. Denn wenn sie nirgends übernachten können oder nur in Ausnahmefällen aus beruflichen Gründen irgendwo übernachten können, wenn Restaurants geschlossen sein müssen, so wie auch der größte Teil des Einzelhandels, dann ist natürlich die Existenz der betroffenen Branchen steht zur Disposition. Also ich glaube, zwei wichtige Schritte. Einmal, wie kann man jetzt diese Phase des Lockdowns für diese Branchen überwinden, überstehen. Und da gibt es dann die Überbrückungshilfen 3. Das ist aber eher für mittlere Unternehmen, die große Umsätze haben, wo die Kosten ersetzt werden. Es gibt dann für kleine die sogenannten Neustarthilfen, wo man also relativ problemlos bis 7.500, sind glaube ich jetzt 15.000 Euro, die es erhöht wurde, für das erste Halbjahr 2021. Und das zeigt es schon so ein bisschen, 15.000 Euro für 6 Monate, damit kann niemand wirklich große Sprünge machen, auch ein Solo-Selbstständiger oder Solo-Selbstständige nicht. Also sprich, der Staat hilft, aber diese Hilfen sind halt so gering, dass es für viele nicht reicht, davon überleben zu können. Die wichtige Frage ist dann natürlich das Zweite, wenn denn mal wieder eine Öffnung kommt, wie kann man diesen Unternehmen, den Branchen helfen, auch der Hotelbranche, Gaststättenbranche helfen, dass der Neustart gelingt, dass dann auch die Umsätze zurückkommen. Und das ist eben so schwierig. Und diese Mehrwertsteuersenkung halte ich für klug. Also man hat die Absenkung von 19% auf 7% jetzt nochmal bis nächstes Jahr verlängert. Aber alleine die Mehrwertsteuersenkung wird natürlich auch nicht ausreichen, sondern ich befürchte, da werden weitere Hilfen notwendig sein, auch über diesen Sommer hinaus.
Sie haben gerade die recht niedrig angesetzten Hilfen angesprochen. Ich muss da auch beispielsweise an die Schauspieler denken. Die sind ja bislang immer durchs Raster gefallen und haben tatsächlich gar nicht wirklich Anspruch auf Hilfen haben können. Das soll sich jetzt ändern mit maximal 7.500 € für das erste Halbjahr. Ist das nicht vielleicht auch dort ein Tropfen auf den heißen Stein? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Das ist wenig Geld für ein halbes Jahr, 7.500 €. Ne? Also kann sich jeder ausrechnen, was das monatlich heißt. Erstmal muss man unterscheiden. Also es gibt ja auch viele Kunstschaffende, die feste Verträge bei staatlichen Theatern oder Museen oder wo auch immer haben. Und die haben ja die Absicherung. Aber es gibt eben sehr viele, die das nicht haben, die eben letztlich solo selbstständig sind, die keine feste Anstellung haben. Und für die sind 7.500 € sicherlich nicht viel. Im letzten Halbjahr hatte man halt gesagt, ja, die kriegen dann Zugang zu Hartz IV. Das sind dann aber jetzt mal für einen Single hochgerechnet weniger als 900 € im Monat. Und das ist natürlich ein harter Schlag für viele, die jahrelang hart gearbeitet haben, brav ihre Steuern gezahlt haben und denen jetzt gesagt wird, ja, ihr müsst jetzt auf 900 € runtergehen. Dann heißt es häufig noch, ja, ihr habt aber hier eine Partnerin oder einen Partner, lebt dann in einem Haushalt mit einem Einkommen, das ausreichen sollte. Deshalb kriegt ihr noch nicht mal Zugang zu Hartz IV. Also das Problem ist in der Tat, man hat jetzt eine leichte Verbesserung gemacht, indem man diese Neustarthilfe, die 7.500 jetzt für den Fall der Solo-Selbstständigen oder Kunstschaffende macht. Aber na, ich würde sagen, das ist mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie Sie es genannt haben, Frau Spanemann, aber es ist eben auch sehr, sehr wenig, um zu überleben.
Heißt das, dass Geringverdiener generell weniger profitieren von den derzeitigen Hilfen?
Ja, darüber lässt sich streiten. Wer profitiert mehr, wer profitiert weniger? Auch, wie wir eben besprochen haben, für viele kleine Unternehmen sind diese November-Dezember-Hilfen oder jetzt diese Überbrückungshilfen 3 nicht wirklich üppig. Ja, und auch da sind große Einschnitte möglich. Was ich mir ja gewünscht hätte, jetzt mal um konkret auch über Vorschläge zu sprechen, ist, dass man den Solo-Selbstständigen, dazu gehören auch die Kunstschaffenden, aber auch MinijobberInnen Zugang zu Kurzarbeitergeld gibt. Und das ist eigentlich, dieses Kurzarbeitergeld ist ein richtig, richtig gutes Instrument. Nur das Problem ist, dass Solo-Selbstständige, auch Kunstschaffende, aber auch MinijobberInnen dazu keinen Zugang haben. Und weil sie letztlich häufig nicht eben in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und damit auch nicht den Anspruch darauf haben. Und da setzt mein Vorschlag an, zu sagen, wir sollten das aussetzen, wir sollten den Menschen sagen, gut, es ist nun mal so, ihr habt in der Vergangenheit nicht eingezahlt in diese Arbeitslosenversicherung, aber für die Zeit der Pandemie geben wir euch jetzt diese 60% oder 70% des entgangenen Lohns. Ich glaube, das wäre sehr viel fairer und auch von Anerkennung her so, dass man sagen könnte, die Menschen bekommen wirklich eine deutliche Unterstützung. Ja, es ist nicht 100%, es sind immer noch Einbußen da, aber zumindest deutlich mehr als diese Neustarthilfen von 7.500 € oder Hartz IV.
Sie hatten auch eben schon den Neustart angesprochen. Sie haben gesagt, der Neustart muss gelingen. Das gilt ja für alle. Das gilt ja unter anderem für Kunstschaffende, für Minijobber, für Restaurant-, Gastronomiebetreibende. Jetzt frage ich mich, nach einer solch langen Zeit, die hat natürlich an den Reserven, auch an den finanziellen Reserven der Betroffenen gezerrt. Wie kann denn da ein Neustart entsprechend gelingen? Sie haben auch gesagt, dass auch in Zukunft finanziell unterstützt werden muss. Wie kann das aus Ihrer Sicht aussehen?
Neustart heißt erst einmal, dass es keine oder wenige Restriktionen gibt, dass man also wieder agieren kann, so wie man das mehr oder weniger vor der Pandemie gemacht hat. Zweitens erfordert es eine klare Perspektive, eben dass nicht erneut Restriktionen in 4 oder 8 Wochen wieder notwendig werden, was dann alle Bemühungen zunichte machen und diesen Neustart scheitern lassen. Drittens brauchen Unternehmen für die nächsten 2, 3 Jahre eine Perspektive. Denn wenn ich Gastronom bin, dann werde ich auch nur wieder öffnen, wenn ich das Vertrauen habe, dass die Menschen wieder kommen werden und ich wieder genug Auslastung habe, genug Umsatz habe, um meine Beschäftigten zu zahlen und mir ein einigermaßen ordentliches Auskommen. Und im Augenblick ist es halt so, dass sehr viele überschuldet sind. Viele haben Kredite aufgenommen, haben Rücklagen aufgebraucht Und um einen Neustart gelingen zu können, müssen sie investieren. Das gilt für das kleine Geschäft, das Restaurant, genauso wie für ein mittelständisches Unternehmen. Und dafür brauchen sie nun mal Kapital. Und ich glaube, wichtig ist, dass der Staat den Unternehmen weiterhin unter die Arme greift, zu sagen, wir entlasten euch steuerlich, wir helfen euch mit Zugang zur Finanzierung, sodass ihr eben diese Investitionen tätigen könnt, sodass dieser Neustart gelingt. Was ich sagen will, ist, Restriktionen aufheben ist ein Schritt, aber das reicht bei weitem nicht aus, sondern wir werden weit in 2022 bis 2023 hinein wirtschaftliche Hilfen benötigen, damit vor allem die Dienstleistungsbranchen diesen Neustart wirklich leisten können.
Herr Fratscher, ich würde gerne abschließend noch mit Ihnen auf die Gruppe der Bezieher von Grundsicherung schauen. Auch hier sind Hilfen angedacht in Form eines Corona-Zuschlags in Höhe von 150 Euro. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 600 Millionen Euro für diese Einmalzahlung. Ist das gerecht, gerade auch mit Blick auf die Unterstützung für die Unternehmen?
Ja, aber Gerechtigkeit lässt sich streiten. Ich würde sagen, klar, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann fließen die meisten der Gelder an Unternehmen und nicht an Hartz-IV-EmpfängerInnen oder MinijobberInnen. Mein Eindruck ist schon, dass viele der Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht nur am härtesten getroffen sind, sondern letztlich auch keine Lobby haben, niemanden haben, der wirklich keine Fürsprecher. Das erklärt, glaube ich, recht viel, wieso diese Menschen hinten runterfallen. Ja, 150 Euro einmalig ist sehr wenig und klar würde ich mir da mehr wünschen. Also ich bin so ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, Hartz IV ist eines, Minijobberin, Solo-Selbstständige ist das zweite. Aber ich will vielleicht auch einen Punkt ansprechen, wo ich auch hoffnungsvoll bin. Was jetzt in der Pandemie gemacht wurde, ist die Auflagen für Hartz IV etwas abzuschwächen. Also Nachweis für Vermögen und dass man sich um Arbeitsplatz bemüht hat. Und ich denke, in diese Richtung muss die Politik dauerhaft gehen. Hartz IV darf nicht mehr als etwas verstanden werden, was letztlich immer mit Sanktionen kommt. Ihr müsst jetzt und sonst wird euch das Geld gestrichen. Und es passiert sehr, sehr häufig, dass Menschen, die Hartz IV empfangen, dann Kürzungen erhalten. Und so gesehen, glaube ich, bei aller Ungerechtigkeit jetzt auch der Hilfen in dieser Pandemie, sollten wir das auch als eine Chance verstehen, zu sagen, wir müssen unsere Sozialsysteme reformieren, wir müssen sie befähigender machen, wir müssen weg von Sanktionen, Menschen zu bestrafen und zu sanktionieren, hin zu Menschen befähigen. Es gibt viele Initiativen. In Berlin gibt es das solidarische Grundeinkommen für Menschen, die langzeitarbeitslos sind, Anspruch auf eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, mindestens zum Mindestlohn und in Vollzeit haben. Das ist auch ein Beispiel, um Menschen wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen oder Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben. Wir müssen diese Sanktionen im Sozialsystem abschaffen. Bei aller Kritik, also deshalb, zu Ihrer Antwort, da sind viele Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in diesem System, wie in dieser Pandemie umgegangen wurde. Aber wir müssen es auch als einen Weckruf verstehen, unsere Sozialsysteme grundlegend zu erneuern.
Und gleichzeitig als vielleicht eine Chance betrachten. Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Spleimann.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie das sehr gerne über alle möglichen Podcast-Plattformen tun. Falls Sie Fragen an uns oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.